Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben. So heißt das neue Buch der Schweizer Psychologieprofessorin Verena Kast. Sie skizziert darin, was unter der sogenannten Lebensrückblickstherapie für ältere Menschen zu verstehen ist. Sie plädiert für das erinnernde Erzählen und macht Mut auf Veränderung, auch wenn schon vieles gelaufen ist. Cornelia Cassis ist mit Verena Kast ins Gespräch gekommen und hat sie zu Beginn zu einem kleinen Memory-Spiel eingeladen.
Ich versuche mal, Verena Kast, mit Ihnen mit einer Art Memory-Spiel einzusteigen. Und ich sage Ihnen einfach drei Wörter und versuchen Sie mal in Ihrem Erinnerungsteich, was da zu fischen ist.
Gern.
Ein Musikstück, das ganz wichtig ist.
Die Wanderer sind von ihr, vom Schubert.
Sagen Sie mehr darüber, warum?
Ich habe mein ganzes Buch über Trauern mit der Wanderer-Symphonie von Schubert geschrieben. Die Wanderer-Symphonie von Schubert hat Schubert geschrieben, nachdem er auch jemanden verloren hat, war der oder die ihm ganz wichtig war, ich weiß gar nicht, wen er verloren hat. Und ich habe ganz lang eigentlich gar nicht gewusst, was ich mache, aber es war einfach, wenn ich geschrieben habe, habe ich die Wanderer-Symphonie aufgelegt und fand das immer sehr stimmig. Und dann habe ich irgendwann über mein Buch Trauern einen Vortrag gemacht und dann hat mich ein kundiger Mensch darauf aufmerksam gemacht. Der sagte, ich solle Musik mitbringen, ich habe das mitgebracht. Und dann sagt er, ja, das passt.
Wunderbar. Mutterworte.
Du wirst doch Auto fahren können. Also wenn es an Weihnachten eisig wurde und ich zum Beispiel gesagt habe, also jetzt fahre ich dann nach Hause, es wird eisig, wird's rutschig, dann hat meine Mutter gesagt, du wirst doch Auto fahren können.
Hieß das, also du schaffst alles, bei Wind und
also
bei
Eis? Also
wenn
man Auto fahren kann, dann macht einem doch Eis nichts aus.
Sie wollte einfach, dass sie noch länger bleiben.
Ja, das schon, aber das hat auch zu ihr gepasst, oder also so im Sinn von, jammere doch nicht herum, das schaffst du.
Sommerwiese.
Da denke ich an eine Bergwiese mit vielen, vielen schönen Blumen, wo man einfach so drin sitzen kann, den Himmel anschauen kann. Es riecht so gut.
Wie riecht es?
Ja, es riecht nach Sonne und es riecht natürlich nach Kräutern, aber es riecht auch so ein bisschen nach vermodertem Gras.
Verena Kast, was ist jetzt gerade passiert mit diesen Wörtern Mutterworte, Sommerwiese und ein Musikstück? Was ist jetzt gerade passiert, als Sie sich an all diese Dinge erinnert haben?
Naja, Sie haben mir einen Aufhänger gegeben und Wörter hängen ja alle mit unserer Lebensgeschichte zusammen und diese Wörter haben Erinnerungen in mir abgerufen, aber eben nicht nur jetzt verbal Erinnerungen, sondern das waren bei mir auch Bilder, die ich in irgendeiner Weise beschrieben habe, vor allem bei der Bergwiese. Aber das so funktioniert ja unser Gedächtnis, es kann von außen, kommt ein Wort, ein Begriff und wir reagieren mit etwas aus unserer Lebensgeschichte, was uns wichtig war.
In Ihrem neuesten Buch, was wirklich zählt, ist das gelebte Leben, sprechen Sie von der Würdigung des gelebten Lebens. Was meinen Sie mit Würdigung?
Ich meine damit, dass wir das gelebte Leben, das wir selber gehabt haben, wertschätzen. Ich finde, dass sehr viele Menschen auch gegen Ende des Lebens wenig sagen, was gut war. Das eine oder andere funktioniert ja nicht. Das eine oder andere geschieht nicht so, wie wir das wollen. Und man kann dann auch am Leben herummäkeln. Und das finde ich eigentlich ist ungerecht dem Leben gegenüber. Und ich treffe natürlich auch ziemlich viele ältere Menschen, die eigentlich der Ansicht sind, sie haben schon ein reiches Leben gehabt, aber man darf nicht so richtig dazu stehen. Und das Leben würdigen würde eben heißen, doch, ich stehe dazu, zu dem, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich kann es wertschätzen. Ich kann aber auch wertschätzen, dass ich sehr schwierige Sachen überlebt habe. Und würdigen heißt natürlich immer auch, diese Wertschätzung muss benannt werden. Also ich kann nicht einfach nur so für mich selber sagen, naja, es war ganz okay, sondern ich finde, man muss es benennen.
Ich bin jetzt ganz erstaunt, dass Sie sagen, dass Sie viele Menschen treffen, die das Leben im Nachhinein ein bisschen schlecht reden oder die das Gefühl haben, ja, es ist nicht so wichtig gewesen. Ich bin eher von der Vorstellung ausgegangen, es begegnen Ihnen auch viele Menschen, die das Leben verklären. Ist Verklärung auch in der Würdigung inbegriffen, dass man etwas vielleicht auch schöner redet, als es wirklich war? Die Ehe, die Kindheit.
Das ist für mich nicht würdigen. Verklären heißt im Grunde genommen, ich kann es nicht aushalten, so wie es war. Ich muss es wirklich schönreden. Und ein bisschen schönreden ist ja nicht schlecht, weil man dann ja auch einverstanden ist mit sich selber. Aber wenn man es so ungeheuer schönreden muss, dann heißt das im Grunde genommen, ich wage nicht hinzuschauen bei den Tiefen und bei den Höhen. Und ich denke immer, ein Lebensrückblick funktioniert, wenn man eben die Tiefen und die Höhen anschauen kann.
Wir sprechen über den Wert des Erinnerns. Nehmen wir das Wort einmal beim Wort Erinnerung. Was bedeutet das eigentlich, wenn man sich's mal genau überlegt?
Also Erinnerung heißt ja im Grunde genommen, dass das, was war, ich in die Gegenwart zurückhole. Also ich kann es jetzt noch einmal erleben. Es ist nicht mehr das, was es damals war. Aber ich kann es noch einmal zurückholen, auch in meine Vorstellung. Ich glaube, die Vorstellung gehört dazu, wie wenn es jetzt wäre. Und von daher glaube ich, das ist auch dieses Inne-Sein. Also Inne hat ja was mit Innen zu tun.
Und mit Innehalten. Bevor man weitergeht, vielleicht noch mal zurückschauen. In Ihrem Buch habe ich eine Formulierung sehr anschaulich gefunden. Sie schreiben da, manchmal möchte einem die Vergangenheit ja noch etwas sagen. Können Sie ein Beispiel machen? Sie haben viele Gespräche geführt, um dieses Buch schreiben zu können.
Mhm. Also die Idee, manchmal möchte einem die Vergangenheit noch etwas sagen. Ich bin ja eigentlich darauf gekommen, auch auf diese ganze Lebensrückblickstherapie. Ich habe viel mit älteren Menschen gearbeitet, die eine unverarbeitete Trauer hatten. Und dann sind aber mit der Zeit auch Menschen gekommen, die gesagt haben, mein Leben ist in Ordnung, aber damit es rund wird, muss ich noch etwas verarbeiten. Und dann kam ebenso etwas aus der Vergangenheit, also zum Beispiel ein Schuldgefühl, also sehr oft im Zusammenhang von Männern, die Frauen gezwungen haben, abzutreiben oder Kinder wegzugeben und so weiter. Und es geht da ja dann darum, dass man eben nicht jetzt eine riesige Therapie macht, sondern dass man eben versucht, dieses Thema noch einmal einzubetten. Und da kommt eben der Satz, das muss mir doch noch etwas sagen. Und das ist ja manchmal ganz eigentümlich, oder, dass jemand dann einfach sagt, ja, ich war immer schon so furchtbar stur und das hat sich jetzt eben an diesem Lebensproblem auch gezeigt. Und dann plötzlich die Frage, glauben Sie, dass man in meinem Alter noch ein bisschen weniger stur werden kann? Also das wäre so zum Beispiel, dass einem die Vergangenheit noch etwas sagen will.
Und das zeigt ja auch, dass es nicht einfach art pour art ist, dass man in der Vergangenheit schwelgt oder wühlt, sondern dass man für die verbleibende Zeit des Lebens eine Veränderung wagen kann, aus der Erkenntnis von dem, was war.
Das ist zentral wichtig, weil ich denke, wir haben keine Zukunft, wenn wir an der Vergangenheit hängen bleiben. Dann werden wir nicht frei für die Zukunft. Das ist ja vielleicht gar nicht mehr so viel Zukunft, aber wir haben immer noch ein Stück Zukunft. Und wenn wir die Vergangenheit erinnern, dann erinnern wir eigentlich, um frei zu werden für die Zukunft.
Sie haben jetzt von Verarbeitung geredet. Es ist offenbar wirklich, man hat zu tun. Es ist nicht etwas, was einem mit Leichtigkeit zufliegt. Ein anderes Wort, was das deutlich macht, dass es eine Arbeit ist, ist das Wort Biografiearbeit. Was verstehen Sie darunter, unter Biografiearbeit?
Also Biografiearbeit ist ja eigentlich nicht so unbedingt mein Terminus. Ich rede ja eher von eben Lebensrückblicksarbeit. Und ich mache diesen Unterschied, weil ich finde, sobald man von Biografiearbeit spricht, kommt man ganz leicht so in den Biografieduktus. Also dann und dann bin ich in die Schule gegangen, dann und dann habe ich das und das gemacht. Und mir geht's eigentlich um sehr viel emotionalere Erinnerungen. Aber erinnern heißt ja auch, ich muss das, was war, vergegenwärtigen. Und nun gibt es Dinge, die wir uns sehr leicht vergegenwärtigen, also Dinge, die uns Freude gemacht haben, das geht in der Regel sehr leicht. Aber dann gibt es natürlich gerade die Sachen, von denen man das Gefühl hat, mit denen bin ich nicht fertig geworden, die hat man ja vielleicht ein halbes Leben lang verdrängt. Und da dann plötzlich hinzuschauen und zu sagen, ach so war es eigentlich damals und so habe ich mich damals gefühlt, das ist Emotionsarbeit, das ist emotionale Arbeit. Und von daher denke ich, ist der Arbeitsbegriff okay.
Das heißt aber auch, es sind wirklich punktuelle Geschichten und nicht der Versuch, der Linearität des gelebten Lebens in irgendeiner Weise gerecht zu werden.
Also so wie ich Lebensglückstherapie verstehe, sind das punktuelle Situationen. Ich persönlich, ich möchte nicht, dass man so einen Perfektionsanspruch hat, wo man dann sagt, also sozusagen von Wiege bis zur Bahre, sondern viel eher spielerisch immer wieder damit umzugehen, um zu sagen, ja, was kommt mir denn jetzt eigentlich in den Sinn? Eben mit einem Wort oder mit einem Lebensmotto oder wenn ich mal an Freundschaft denke, was kommt da?
Ich zitiere aus Ihrem Buch, Verena Karst: Mit den Erinnerungen tauchen wir ein in ein Leben, das schon lange vergangen ist, und vergegenwärtigen es uns. Betrachten wir Familienfotos mit verschiedenen Kleinkindern und entdecken uns selbst dann endlich, dann sagen wir, das bin ich. Wir sagen nicht, das war ich. Offenbar sind wir es immer noch. Es gibt eine Kontinuität in unserem Leben trotz aller Veränderungen und diese Kontinuität wird im Lebensrückblick sichtbar. Kommentieren Sie diese Stelle aus Ihrem Buch?
Ja, die kommentiere ich sehr gerne, weil ich finde das ungeheuer interessant, dass wir im Grunde genommen auch alles noch sind, was wir schon einmal gewesen sind. Und gleichzeitig können wir ja auch zurückschauen drauf, oder? Ich könnte natürlich auch sagen, dieses Kind war ich einmal. Aber wenn wir das sehen, dann sage ich, das bin ich.
Das stimmt.
Und das sagen alle Menschen, oder? Mhm. Also das ist einem ganz klar, wir haben in unserem Leben gibt's Kontinuität und das ist natürlich auch die Grundlage von unserer Identität. Dass wir das Gefühl haben, dass durch alle Veränderungen hindurch wir auch immer auch dieselben sind. Also dass es offenbar schon so etwas wie einen Kern gibt, der einfach zu uns gehört.
Und nun gibt es ja verschiedene Formen des Erinnerns. Es gibt das stille Erinnern, das kann ich mir vorstellen, wenn ich jemanden sehe, der irgendwo auf einer Wiese sitzt und in die Welt schaut und vielleicht an das Leben denkt und eine Art Rückschau hält. Aber es gibt, und davon haben Sie, glaube ich, jetzt viel mehr gesprochen, dieses erzählende Erinnern. Das braucht ja auch interessierte Ohren. Sonst versiegt ja dieser Fluss.
Ja, ja. Also mir ist das erzählende Erinnern sehr, sehr wichtig und zwar deshalb, also ich setze es ab gegen das informierende Erinnern. Ich setze es gar nicht ab gegen das stille Erinnern, sondern wenn man einfach dem anderen so Informationen gibt und wenn man erzählt.
Also Information wäre, ich habe die Matura in dem und dem Jahr
ja,
gemacht.
Ja, oder also ich, vielleicht wir können das nehmen, das bin ich auf diesem Foto und dann, das war 1951, ein Jahr, nachdem ich in die Schule ging oder so irgendetwas. Ich kann aber genauso gut erzählen, ich kann sagen, oh ja, das war, da bin ich erst gerade kurz in die Schule gegangen und ich war unheimlich stolz, eine Schülerin zu sein. Und schau mal, da trage ich noch diese Kniesocken, die ich dermaßen gehasst habe.
Die haben gebissen.
Ja, genau. Also erzählen heißt einmal Vorstellungen haben, Imaginationen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Raum der Erinnerung. Erinnern heißt im Grunde genommen imaginieren, sich vorzustellen. Wenn wir einander etwas erzählen, sagen wir, stell dir vor, was mir passiert ist. Also wir sagen dem anderen, bitte geh jetzt in deinen Vorstellungsmodus. Stell dir vor, was mir passiert ist und wir gehen dann auch mit und sagen, ja, aber wie war denn das oder wie hat's gerochen oder so.
Genau.
Dass man erzählt, das ist einmal der Vorstellungsraum und zum anderen ist es der Emotionsraum. Wenn wir erzählen, sind Emotionen da. Die Emotionen, die wir damals gehabt haben, die werden wieder lebendig. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, weil ohne Emotionen fühlen wir uns ja gar nicht lebendig. Also mit den Emotionen werden wir lebendig, mit den Emotionen können wir uns auch verändern. Also deshalb ist mir das Erzählen ungeheuer wichtig und das ist natürlich richtig. Gut erzählen können wir dann, wenn uns jemand gut zuhört.
Und nicht gleich von der eigenen Erinnerung spricht.
Ganz richtig. Also ich denke ja, wenn man so Workshops macht oder so, dann muss man das ja manchmal richtig trainieren. Einer darf erzählen, einer hört einfach einmal zu. Und das ist natürlich sicher das Schönste, wenn man Menschen hat, denen man etwas erzählen kann. Wenn das nicht da ist, ich glaube, man kann gelegentlich auch sich selber etwas erzählen. Und die andere Variante ist dann natürlich, dass man es aufschreibt. Aber so aufschreibt, als würde man es jemandem erzählen. Mhm. Wenn es jemand sagt, also ich habe gar niemandem, den ich was sagen kann, dass ich dann sage, nehmen Sie es doch mal auf, was Sie erzählen wollen und dann hören Sie sich selber wieder ab. Und dann kommt natürlich zuerst, ja, es ist meine grauenhafte Stimme und so. Und dann sage ich relativ ungerührt, ja, die gehört halt auch zu Ihnen.
Genau, das gehört ja vielleicht auch zu dem, was ich gelernt habe in Ihrem Buch, nämlich, dass es zwei große Kategorien gibt, nämlich die Erlösungsgeschichten und die Kontaminationsgeschichten. Erläutern Sie die beiden Sorten.
Ja, Erlösungsgeschichten, das sind die Geschichten, wo wir einander erzählen, was wir Schlimmes erlebt haben. Und dann gegen Ende wird diese Geschichte umgepolt und man sagt, ja, aber für irgendetwas war es gut. Oder dann noch viel präziser, also zum Beispiel Frauen, die ihren Mann verloren haben und die sagen, es war ganz furchtbar und ich habe über 2-3 Jahre hinweg, ich wusste gar nicht, wie ich eigentlich existieren kann. Aber jetzt bin ich ganz selbstständig geworden und ich weiß plötzlich, was ich will und ich habe neue Ideen und so weiter. Das ist eine Erlösungsgeschichte. Mhm. Und die Kontaminationsgeschichte macht einfach alles schlecht. Also da beklagt sich jemand, der fängt an bei dem Wetter und dann sind die Kinder, die sich nicht richtig benehmen und die Jugendlichen machen zu viel Lärm und der Arzt war auch nicht aufmerksam das letzte Mal und die Tomaten sind auch nicht mehr, was sie einmal waren.
Also und das Tor zur Verbitterung.
Hört einfach, ja, das ist das Tor, es hört einfach nie auf.
Was hat denn das für einen Zweck? Irgendwo muss das ja doch nützlich sein, sonst würden das die Menschen nicht tun.
Ja, also zum einen meine ich, dass sehr viele Leute das tun und gar nicht wissen, dass sie es tun. Wenn man sie dann nämlich mal darauf aufmerksam macht, dann erschrecken sie einfach. Aber die, die wissen, dass sie es tun, das ist, man versucht ein großartiges Opfer zu sein. Weil sonst kriegt man vielleicht nichts Großes hin und ein großartiges Opfer ist auch groß.
Immerhin auch Aufmerksamkeit.
Ja, aber eigentlich
nicht auf die Dauer.
Nicht auf die Dauer, weil im Grunde genommen, man hat doch einfach das Gefühl, dass man hier nichts Nährendes bekommt. Sondern es ist einfach alles leicht vergiftet. Dahinter steckt natürlich eine Depression, die man behandeln müsste, nicht?
Was ist denn mit der Gnade des Vergessens? Muss alles erinnert werden?
Nee. Es muss nicht alles erinnert werden. Es gibt Dinge, die sind einfach abgehakt im Leben. Sie sind nicht in meinen Augen nicht verdrängt, also nicht im Sinn von, dass man da irgendetwas falsch gemacht hat, sondern das Leben ist weitergegangen. Man hat ja unendlich viele Impulse im Leben drin. Und wenn wir alles erinnern würden, unser Gehirn wäre ja hoffnungslos überlastet. Und auch wenn wir so Erinnerungsarbeit machen, wir erinnern ja immer nur punktuell. Dann geht das auch wieder zurück und dann erinnert man irgendetwas anderes. Nein, man darf durchaus auch vergessen, man darf gewisse Dinge auch gut sein lassen. Wobei gut sein lassen ist nochmal was anderes, dass man etwas nochmal hervorholt und dann sagt, ich kann das nicht mehr lösen und ich kann es auch nicht ändern und ich lasse es jetzt gut sein.
Ein neues Therapieangebot, Verena Karst, für ältere Menschen heißt, wir haben es schon angesprochen, Lebensrückblickstherapie. Was kann und was soll sie leisten?
Sie soll Aspekte im Leben, von denen man das Gefühl hat, sie stören einen. Sie hindern einen daran, das Leben als rund zu erleben. Offenbar wollen alte Menschen ihr Leben als rund erleben, bevor sie sterben. Und da gibt es einfach so Erfahrungen, die noch unbearbeitet sind, die noch quälen. Und das soll in einer Lebensrückblickstherapie, soll das aufgearbeitet werden. Also das sind keine langen Therapien. Und gleichzeitig ist es eben so, dass man diese Probleme nicht aufarbeiten kann, wenn man nicht Lebensrückblick macht. Und zwar in einer würdigenden Art. Sehr viele Menschen sagen, zum Beispiel, also ich habe jetzt so einen Mann im Gedächtnis, der eben erzählt hat, dass er damals als 17-Jähriger eine Freundin hatte und die Freundin ist schwanger geworden und er hat von ihr verlangt, dass sie das Kind zur Adoption gibt. Und das hat ihn ein Leben lang, hat ihn das geplagt. Und jetzt im hohen Alter sagt er einfach, ach, es plagt mich einfach. Nun, wir haben die Tendenz, Verfehlungen oder was wir für Verfehlungen halten, vom Jetztpunkt aus anzuschauen. Also dieser Mann hat gesagt, das wäre doch kein Problem gewesen. Und das ist natürlich richtig. Das ist 2005 oder wann wir dieses Gespräch geführt haben, da wäre das kein ungeheures Problem gewesen. Aber das war ja nicht da, sondern das war viele, viele, viele Jahre früher.
Und er war ein anderer.
Und er war ein anderer. Und da muss man hin. Und da muss man eben Lebensrückblick machen. Und jetzt weiß man von der Erinnerungstheorie her, weiß man, dass in der Emotion, in der wir sind, in der rufen wir auch Erinnerungen ab. Also wenn ich ärgerlich bin, erinnere ich besser Ärgerliches, wenn ich depressiv bin, Depressives, wenn ich freudig gestimmt bin, Freudiges. Wenn jetzt so jemand mit so einem bedrückenden Erfahrung kommt, kommen natürlich bedrückende Lebenserinnerungen. Also wir können natürlich zurück und fragen, wie war denn das, als Sie 17 waren? Und dann erzählen Sie einem, oder dass Sie in der Lehre waren, dass man damals für die Lehre bezahlen musste, dass ein Kind zu haben schlicht und einfach der Untergang gewesen wäre. Also man muss zum einen in diese Zeit zurück, zum anderen, wenn möglich, die Emotion wechseln. Also nicht einfach, wie war denn das jetzt da mit dieser Schwangerschaft, sondern gab es etwas, was sie mit freudigem Stolz erfüllt hat damals. Und dann kommen ganz andere Geschichten, oder? Dann kommen so Geschichten von, ja, ich war ein flotter junger Mann, ich hatte Erfolg bei den Frauen, ich war auch gut in der Lehre, man hat mich gemocht, ja, und so. Und wenn man dann diese Erinnerung hat, und das ist ja alles ein Stück Lebensrückblick, nicht? Dann kann man zum Beispiel sehr viel eher sagen, gut, und dann ist jetzt diese schwierige Lebenssituation, hat sich ereignet, und hätte man es wirklich anders machen können? Und dann können diese Menschen dann oft sagen, ja, ich habe es eigentlich gar nicht so furchtbar schlecht gemacht. Man hätte ja auch noch abtreiben können und dann wäre ja vielleicht noch die Frau gestorben.
Mhm. Damals.
Damals.
Mhm. Es gibt wohl auch Menschen, die können sich nicht mehr erinnern und haben doch den Wunsch, etwas noch mal genauer anzusehen, genauer hochzuholen aus ihrem Innern. Sie schreiben in Ihrem Buch auch von Erinnerungsbarrieren, mhm, von Schuld und von Scham. Mhm. Reden wir mal von dieser großen Barriere Scham. Warum ist die erschwerend, um an das eigen gelebte Leben zu kommen?
Also Scham ist ja eine ganz unangenehme Emotion. Wenn wir uns schämen, dann wollen wir in den Boden versinken. Und nun gibt es Menschen, die haben ein Leben lang die Erfahrung gemacht und die auch verinnerlicht, dass sie denken, dass andere Menschen sie ganz böse anschauen. Wenn man aufgewachsen ist unter einem sehr, sehr kritischen Blick, dann hat man diesen kritischen Blick natürlich für sich selber verinnerlicht und sagt sich sehr schnell auch, schäm dich. Aber man projiziert das auch immer wieder, sieht es in den anderen, also dass sie die einem sagen, man soll sich schämen. Und nun haben wir natürlich alle in unserem Leben Aspekte, die mit Scham besetzt sind, wo wir sagen, oh, da schaue ich also lieber nicht mehr hin. Und wenn jetzt Scham so im Vordergrund steht, dann ist eben ganz vieles an der Erinnerung ist quälend. Dann ist es wichtig, dass man an diesem Schamthema arbeitet. Und das ist interessant, bei sehr alten Menschen kann man daran leichter arbeiten als bei Menschen in der mittleren Lebenshälfte.
Weil sie nicht mehr so viel zu verlieren haben.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
Wie verlässlich ist denn Erinnerung überhaupt? Ich habe dazu in Ihrem Buch zwei Stellen gefunden. Eines Teils schreiben Sie, es wird deutlich, das Gedächtnis hat eine kreativ-konstruktive Funktion. Wir erinnern, was uns jetzt wichtig ist. Wir erzählen eine Geschichte, die zu unserem aktuellen Selbstbild passt. Das haben Sie gerade auch erläutert, mhm, mit der Gestimmtheit. Mhm. Und dann etwas später in Ihrem Buch, es geht beim Erzählen nicht um wahr oder falsch. Die Wahrheit liegt im Erzähler, in der Erzählerin. Heißt das, es darf geflunkert werden?
Es darf ein bisschen geflunkert werden. Ich denke einfach, wir müssen uns daran gewöhnen, dass unser Gedächtnis nicht akkurat ist. Wir denken immer, ich erinnere genau. Und Sie können ja, wenn Sie vier Geschwister sind, die gleiche Situation, sie wird viermal erzählt. Und wenn man Glück hat, differiert es nicht ungeheuer stark. Aber unser Gedächtnis, also ich finde wirklich, das Gedächtnis baut sich immer wieder um. Nur schon diese Idee, ich erinnere anders, wenn ich traurig bin, als wenn ich hochgestimmt bin. Das holt anderes aus dem Gedächtnis heraus. Ich erinnere, je nach Gegenüber, das mir gegenüber sitzt, erinnere ich auch anders. Also je nachdem, wer mir gegenüber ist oder in welcher Situation man miteinander ist, das holt anderes heraus. Und das ist für mich im Moment die erinnerte Wahrheit. Und wir müssen einfach wegkommen von dieser Idee, dass wir wissen wollen, wie es genau ist. Man könnte mit 40 Biografen an der Seite geboren worden sein. Man wird es nie herausbekommen.
Verena Kast, sich erinnern ist das eine, darüber haben wir viel gesprochen. In Erinnerung bleiben ist das andere. Sich erinnern ist wohl wichtig, Sie haben es einmal gesagt, um vielleicht auch in Frieden oder ruhiger zu sterben. In Erinnerung bleiben ist ja fast ein Tor ein bisschen zur Unsterblichkeit. Andere erinnern sich an einen, man ist noch in Erzählungen vorhanden, auch wenn man nicht mehr in dieser Welt ist. Finden Sie diesen Unterschied sehr wichtig in der Arbeit?
Ja, ich denke schon. Das ist ja der andere Teil von diesem Lebensrückblick. Die alten Menschen sind ja unser kulturelles Gedächtnis. Und kulturelles Gedächtnis heißt ja nicht einfach, dass wir die Jahreszahlen wissen oder dass wir wissen, wann welches Bild gemalt worden ist, sondern kulturelles Gedächtnis heißt ja auch, wie war denn das damals, als du noch jung warst? Und da interessieren sich ja junge Menschen. Besonders dann, wenn die Älteren einfach wirklich erzählen und das nicht in Moralien tauchen. Also sobald natürlich dieses kommt, ja, also bei uns war es dann schon noch ganz anders. Und wenn ich denke, wie verwöhnt ihr seid und so weiter, das funktioniert nicht. Aber wenn man einfach erzählt und zwar wirklich vorstellungsbezogen erzählt, das ist spannend, das mögen alle Menschen. Und ich finde, das ist dann auch ein Schatz, den man als älterer Mensch der jüngeren Generation weitergibt. Und sehr oft ist diese Erinnerungsarbeit auch durchaus kombiniert mit dem, was Sie vorhin jetzt gerade gesagt hatten. Das kann mich an eine Frau erinnern, die gesagt hat, ach, ich bin immer mal wieder so verstimmt, aber ich möchte in den Augen von meinen Enkeln und von meinen Urenkeln bei den Kindern, das ist schon gelaufen, aber bei den Enkeln und bei den Urenkeln möchte ich als eine heitere Frau in Erinnerung bleiben.
Carl Gustav Jung sprach von der Kultur der späten Jahre. Zum Abschluss die Frage, Verena Kast, ist das Erinnern, Klären, Vergeben und auch Einordnen ein Teil dieser Kultur?
Ja, ich denke schon. Die Frage ist halt einfach, was man unter Kultur verstehen will. Aber es gibt ja auch eine Lebenskultur. Und das ist es auf jeden Fall. Das ist eben nicht, ich lebe einfach, ich esse, ich trinke, ich werde sterben, sondern ich habe eine Geschichte. Und ich hole mir diese Geschichte zurück und unsere Geschichte ist ja immer auch verbunden, auch zum Beispiel mit der kulturellen Geschichte. Also man kann ja auch zum Beispiel mal sagen, welche Filme haben Sie denn besonders aufgeregt im Laufe Ihres Lebens? Oder welches Bild möchten Sie gern haben? Und da merkt man ja dann, wenn man so eine Resonanz zur Kultur hin hat, dass eben auch kulturelle Gegenstände, kulturelles Schaffen, dass das ja auch einen ungeheuren Reichtum in uns selber ausgelöst hat, das haben wir nicht selber gemacht. Ich finde ja sowieso sehr vieles von dem, wenn man so einen Lebensrückblick macht, merkt man, das kommt nicht einfach nur aus einem selber, sondern das kommt aus der Begegnung mit anderen Menschen, das kommt aus der Begegnung eben mit Kunst, mit Kultur. Wenn man gerade so am Radio sind, mit Radio, also dass Menschen wirklich aufeinander einen ganz großen Einfluss haben, auch im Guten, nicht nur im Schlechten.
Also das Individuelle ist immer auch das Geteilte.
Ja, das würde ich so sehen, ja.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.